Erstmal, liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und natürlich herzlich willkommen für alle Nicht-Muslime. Das ist ja eigentlich das, was wir auch gerade vorhaben in den Hallen, dass jeder Muslim ein Nicht-Muslim mitbringt. Jetzt muss sich jeder, weil wir wollen ja den Menschen diese schöne Religion und diese Wahrheit, diesen einzigen Weg zum Paradies, wollen wir den Menschen vermitteln. Deswegen muss normalerweise jeder Muslim eine Verantwortung fühlen, einen Nicht-Muslim mitzunehmen oder einen Muslim halt, der diesen Zickzack-Kurs macht, ja? Die sogenannten Muslime. Alhamdulillah, heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen, Islam, um Islam gezeugt, Alhamdulillah. Und, aber das Thema habe ich eigentlich genannt, war Jesus Muslim oder Christ, Neuauflage, Alhamdulillah. Und es ist ein sehr wichtiges Thema, gerade hier in Deutschland, wo wir es ja vor allen Dingen mit zwei großen Weltreligionen zu tun haben. Natürlich gibt es auch noch Anhänger anderer Weltreligionen. Aber die meisten Menschen, die sich einer Religion also zuordnen, sind entweder Muslime oder Christen. Sogenannte Christen und sogenannte Muslime. Und deswegen ist es ja wichtig, wenn wir sehen, dass beide Wege, sowohl der Islam als auch das Christentum von sich behaupten, der einzig wahre Weg zu Gott zu sein, ist es sehr wichtig zu wissen, was ist der wahre Weg. Für den Nicht-Muslim ist es wichtig, also wir Muslime sind ja fest davon überzeugt, dass der Islam der einzig wahre Weg zu Gott ist. Weil Allah sagt im Koran in Surah 3, Vers 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und wer sich eine andere Religion wünscht als den Islam, sie wird von ihm nicht angenommen werden und er wird im Jenseits zu ihm verlieren werden. Aber das Christentum sagt von sich selber auch, wir sind der einzig wahre Weg zu Gott. Sie sagen, wenn jemand nicht daran glaubt, dass Jesus für die Sünden von ihm gestorben ist, ist er verloren. Deswegen für uns Muslime ist es wichtig, dass wir eventuell Argumente kennenlernen und auch wissen, wie wir jemandem begegnen, der dieser Glaubensrichtung folgt und vielleicht jemanden einlädt. Vielleicht hat es schon mal an der Tür geklopft, ja. Oder vielleicht sieht man in der Straße welche, Jesus lebt und so weiter, die mit einem reden wollen. Dann hat man einige Informationen. Alhamdulillah, Jesus lebt auch. Alayhissalam, stimmt. Alhamdulillah. Und auf der anderen Seite natürlich für die Nicht-Muslime, dass man sich einfach mal Gedanken macht, bin ich Christ? Also der jeweilige Christ jetzt, weil meine Eltern Christen sind? Ich frage dann meistens immer die Frage, was bist du denn, evangelisch oder katholisch? Welche Richtung? Da sagt jemand, ja, katholisch. Ach so, ja, wie hast du dich dazu entschlossen, Katholik zu werden? Ist es eine rationale Entscheidung? Warum bist du nicht Protestant? Warum bist du nicht evangelisch? Vielleicht ist evangelisch ja richtig. Ja, nee, ich bin eigentlich nur Katholik, weil meine Eltern sind Katholiken. Aha. Das heißt, und früher haben übrigens die Katholiken gesagt, dass die Protestanten verloren sind, die Protestanten gesagt, dass die Katholiken verloren sind. Ja, heutzutage Dialog unter den Religionen, ja, kommen auf einmal alle ins Paradies. Aber gehen wir mal davon aus, was ist denn jetzt, wenn für den Katholik, wenn Protestanten oder wenn die Protestanten richtig wären, ja? Das heißt, man muss sich darüber bewusst sein, den Weg, den man geht, den Weg, der einen zum Paradies führen soll, den kann man sich nicht von anderen auswählen lassen, ohne rational darüber nachzudenken, was ist der wahre Weg. Und deswegen für uns als Muslime und auch für die Christen, es gibt ein Bindeglied sozusagen zwischen Islam und Christentum. Und das ist die Person des Christus. Jesus bzw. Isa im Arabischen. Und man sollte genau wissen, was dort geglaubt wird. Wir Muslime sagen, dass wir die Urchristen sind. Wir folgen der Religion des allmächtigen Gottes, Allah im Arabischen. Und dieser allmächtige Gott hat zu jeder Zeit, an jedem Ort oder hat auf der ganzen Welt, hat er Gesandte geschickt. Er hat Gesandte geschickt zu den Menschen für eine Botschaft, um eine Botschaft zu vermitteln. Und diese Botschaft ist, diene Gott allein. Diene dem Schöpfer. Liebe den Schöpfer. Lebe für den Schöpfer. Und diene nicht die Schöpfung an, diene nicht die falschen Götter an. Sind das meine Worte? Das sind die Worte vom allmächtigen Gott im Koran. Allah sagt im Koran in Sure 16, Vers 36: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Und wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte auferweckt, dass sie den Menschen lehren, diene Gott alleine, diene dem allmächtigen Gott Allah alleine und vermeide die Anbetung der falschen Götter. Das ist die Botschaft. Und wir sagen, dass alle Propheten, sei es Moses, sei es Abraham, sei es Jakob, sei es Josef, sei es Isa, also der Christus, sei es Mohammed, Frieden und Segen auf ihn allen, dass sie alle vom selben allmächtigen Gott mit dieser Botschaft kamen. Und wer dieser Botschaft folgt, lebt für den allmächtigen Gott, dient dem allmächtigen Gott, was wird er bekommen? Der wird in das Paradies treten. Dem wird die Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes zuteil. Und er wird in das Paradies gehen und dort für alle Ewigkeit leben. Und er wird dem Höllenfeuer entkommen. Und Allah sagt im Koran: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Und dann wird euch der Lohn am jüngsten Tag zukommen, was du getan hast. Und dann sagt er: فَمَنْ زُحْزِي عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Und wer dann von dem Höllenfeuer weggebracht wird und in den Paradiesgarten geht, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Der hat gewonnen. Und das ist der gewaltigste Gewinn. Eine Welt über unsere Vorstellungskraft. Und das ist das, wozu wir einladen. Hier auf dieser Welt nicht so 2, 3, 4, 5 Minuten, 5 Sekunden im Vergleich zu dem, was dort kommt. Noch mehr, der Prophet Sassim sagt, das diesseitige Leben gegen das Jenseits ist, als wenn man den Finger in den Ozean steckt. Das, was man am Finger hat von dem Wasser, ist das Diesseits und der Rest ist das Jenseits. La ilaha illallah. Jetzt, wenn man jemand sagt, ja, wir sind Muslime, wir glauben auch an Jesus, wir behaupten sogar, wir sind die wahren Anhänger von Jesus, weil Jesus ist ein Muslim, wie Jesus ein Muslim, hä? Wie, ihr Muslime seid doch die hier, die Rentner verhauen in Deutschland, hä? Die Leute abziehen. Das sind doch die Muslime, die wir kennen, die Frauen zum Kopftuch zwingen. Welche Frau hier wurde zum Kopftuch gezwungen? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Denn diese armen Frauen, diese Millionen von Frauen in Deutschland, die zum Kopftuch gezwungen werden, haben, wie viele Frauen mit Kopftuch kennen Sie denn, Frau Müller-Meyer-Schmitz? Hm? Wie viele kennen Sie denn? Wie viele persönliche Freundinnen haben Sie denn mit Kopftuch? Keine. Mit wie vielen haben Sie persönlich geredet, ob Sie zum Kopftuch gezwungen wurden? Keine. Aha. Woher haben Sie das denn, dass die Frauen alle zum Kopftuch gezwungen werden? Aus dem Fernsehen. Aha. Da kriegt man die richtigen Informationen über den Islam. Aber okay. Ja, man hat normalerweise zwei... Nein, Bruder, bitte. Guck mal, Klatschen ist sowieso nicht so eine islamische Eigenschaft. Aber okay. Jedenfalls, ja, das sind diese Bilder. Wie Jesus Muslim, Islam, ist doch eine Religion. Hier in Deutschland werden die Moscheen gebaut und dort drüben sind die ganzen Kirchen am Brennen. Wo? Wo ist die Kirche am Brennen? Ich habe vor drei Tagen oder so eine Mail bekommen. Ja, hier in Deutschland, hier, ihr seid die Flyer am Verteilen bei uns, bei euch in den Ländern sind die Kirchen am Brennen. Wo? Hör mal, wenn ein Christ in einem arabischen Land ohne Fliege ins Essen getan wird, dann steht die Navy und die Marines und die ganze UNO schon da vor der Tür. Subhanallah. Hier. Beispiel, nicht, dass das jetzt jemand falsch versteht. Ich will jetzt nicht sagen, ja klar, geh auf die christenlosen arabischen Länder, weil die Leute versuchen immer, die Wörter umzudrehen. Aber du siehst doch, sobald irgendwas passiert, überall in den Medien, Tausende von Christen werden jedes Jahr in den arabischen Ländern abgeschlachtet. Wo sind die? Wo? Wenn einem was passiert, hier, wir haben es gehört, hier, in der Türkei, ja, wurde ein christlicher Missionar aus Deutschland umgebracht. Stand überall in der Zeitung. Dann müssen ja die anderen Tausenden von Fällen ja auch in der Zeitung stehen, oder? Nee. Totaler Spaß. Und außerdem hat die türkische Regierung das befohlen, dass der umgebracht wird, oder waren das Einzeltäter? Und sind die Leute, die das gemacht haben, jetzt im Gefängnis? Oder haben die einen Ehrenpreis bekommen? In Deutschland werden so viele Menschen von Rechtsradikalen. Ist das die deutsche Regierung? Ist das die Mehrheit der Bevölkerung? Nee. Subhanallah. Wollte ich nur mal so kurz am Rande bringen. Jedenfalls, das sind die zwei Reaktionen, die wir meistens haben. Ja? Du erzählst etwas von Islam und du betonst, dass wir glauben, dass Jesus ein Muslim war. Was ist ein Muslim? Ein Muslim ist ein Gottergebener, jemand, der sich dem Willen Gottes unterwirft. Und Jesus war jemand, der sich dem Willen Gottes unterworfen hat. Wenn du das erzählst, du kriegst zwei Reaktionen. Wir glauben an Jesus. Wir glauben an Jesus, eure Religion, Terrorist. Ja, das ist die erste Reaktion. Was sagen wir zu diesen Menschen? Zu diesen Menschen sagen wir, danke, dass du über meine Religion fragst. Aber es ist falsch, was du da denkst. Und ich muss dir über meine Religion die Wahrheit sagen, denn Allah sagt im Koran, fürchtet Allah, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, und sagt ein wahres Wort. Das heißt, wenn ich was Falsches sage über meine Religion, könnte ich bestraft werden. Übrigens, falls irgendwelche Nicht-Muslime hier sind, die von diesen ganzen Hasspredigern, nicht-muslimischen Hasspredigern, ja, einige Informationen bekommen haben, von wegen, ja, bei den Muslimen gibt es Takriya. Takriya, ja, das heißt, die lügen dich an über ihre Religion und sagen, nee, das stimmt gar nicht und so, ja. Erstmal, Takriya ist erstmal bei Ahlus Sunnah wal Jamaah nur erlaubt in einem Fall, wo dir einer die Pistole an den Kopf hält. Glaubst du an Islam? Na, und im Herzen hast du den Iman, ja? Das ist die einzige Situation. Aber nicht, dass sich jemand fragt, ja, wie ist das eigentlich im Islam? Gibt es im Islam dies und das? Es gibt im Islam Kopftuchpflicht? Nein, nein. Das ist nicht erlaubt. Das ist Haram hoch tausend ist das. Und wer das macht, hat eine Riesensünde. Deswegen gebe ich den Muslimen auch direkt den Tipp, vorsichtig sein. Jedenfalls, das ist die erste Reaktion, dann sagen wir, hier, ich muss dir die Wahrheit sagen, und selbst wenn ich die Wahrheit nicht sage, Alhamdulillah im Islam, wir haben Quellen, die unverändert sind. Das heißt, wenn ich dir das gesagt habe, du kannst nachschlagen, nachlesen, wir haben den Koran, kein Wort hat sich verändert, Alhamdulillah. Das ist die erste Reaktion. Die zweite Reaktion ist derjenige, der sagt vielleicht zu dir, ja, wenn ihr an Jesus glaubt, wo ist euer Tannenbaum? Wo sind die Ostereier? Wo sind die Weihnachtsgeschenke? Was sagen wir zu dem? Wir sagen erstmal, der Weihnachtsmann hat nichts mit Christentum zu tun. Weil wir folgen ja der wahren Religion von Jesus. Und Jesus ist gar nicht im Winter geboren, sondern im Sommer. Ja, erste Sache. Und das Geburtsdatum von Jesus ist nur auf den 24. September. Dezember, ich bin schon lange kein Christ mehr. 24. Dezember gelegt worden. Aus welchem Grund? Weil dort ein gewisses Fest war. Von den Götzendienern der damaligen Zeit, da haben sie das Fest hingelegt. Dann Eier sammeln, Ostereier sammeln, kommt von wem? Kommt von den Germanen. Der Tannenbaum, der Weihnachtsbaum, wo kommt der her? Von den Kelten. Die Kelten haben damals den Baum mit reingeschleppt in die Wohnung, haben den geschmückt, und der sollte dann der Wohnung Baraka geben. Hat das mit Christen was zu tun? Nein. Und da wir die wahren Folger von Jesus sind, praktizieren wir diese Sache natürlich nicht. Das wäre die erste Sache. Der andere, der vielleicht etwas mehr Kenntnis hat, der sagt dann zu dir, ja, warte mal, aber im Islam, ihr seid beschnitten. Da sagen wir, ja klar, weil es steht in der Bibel, Lukas 2, Vers 21, Jesus war auch beschnitten. Und im Islam gibt es Polygamie, ja klar, weil es steht in der Bibel, 1. Könige 11, Vers 3. Und im Islam gibt es Todesstrafe, ja stimmt, steht auch im Neuen Testament, Matthäus 15, Vers 3. Aber die Frauen bei euch tragen Kopftuch, ja klar, steht auch in der Bibel, 1. Korinther 11, Vers 7. Und bei euch ist kein Schweinefischopf, ja, steht auch bei euch in der Bibel, Levitikus 11, Vers 7 auch. Moment. Das kann doch gar nicht sein. Das steht alles bei uns, ja. Ja, aber ihr betet mit dem Gesicht auf dem Boden. Weil viele Leute denken, das wären die Unterschiede zwischen Islam und Christentum. Da sagen wir, ja, wir beten mit dem Gesicht auf dem Boden, wie unser Vorbild in der Bibel. Er ist da Jesus, Matthäus 26, Vers 39. Und er ging 3 Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem? Zu Gott. Zu unserem Gott. Zu eurem Gott. Zum Gott aller Menschen. Zum allmächtigen Schöpfer. Jetzt frage ich, wer sind die besseren Christen? Ne? Die Muslime oder die so beten? Alhamdulillah, das nur dazu. Es könnte dann noch jemand sagen, ja, aber bei euch gibt es ja Zwangsheirat. Was sagen wir dazu? Ist bestimmt. Gibt es bei uns. Bei den Muslimen gibt es aber nicht im Islam. Denn man darf den Islam nicht am Muslim messen. Ja? Weil das ist ein großer Fehler, den viele heutzutage machen. Ja, die Jugendlichen, die sind bestimmt so kriminell, ne? Weil die Muslime sind. Nee, die sind so kriminell, weil die gar nicht wissen, was Islam ist. Das ist das Problem. Die meisten Menschen wissen es nicht. Das ist der Grund. Ja, und Integration hier. Die Menschen, ja, die können alle Deutsch so schlecht. So, sind das nur die Muslime? Wer arbeitet hier im Callcenter? Arbeitet ihr im Callcenter? Eine Frau, du arbeitest im Callcenter. Okay. Du rufst bestimmt immer an, auch zu anderen Leuten. Ne? Sind das nur die Muslime, die kein Deutsch können? Hier, ich habe eben mit einem gesprochen, der arbeitet im Callcenter. Da gibt es Russen, die können kein Deutsch, Griechen, die können schlecht Deutsch, Italiener, die können schlecht Deutsch. Ja, aber die Muslime, die schlecht Deutsch sprechen, die können bestimmt kein Deutsch wegen Islam. Die sind so, die Muslime. Deswegen sind die so, weil das ist so eine Religion, ne? Ja, so denken einige. Und Integration. Guck mal hier. Das ist nicht meine Worte, nicht, dass meine Türken beleidigt sind, wenn ich das jetzt sage. Und ich rede ja nicht für alle Deutschen. Ich rede jetzt für den, in der Kneipe von meiner Mutter an der Theke sitzt und sagt, die ganzen Muslime, der Goebbels, der müsste nochmal 3 Monate zurückkommen. Für die rede ich jetzt. Ja? Von denen es 10.000 in Deutschland gibt. 10.000! Und was jetzt sogar noch angeheizt wird, dass eine Moschee schon gebrannt hat. Die Kirchen brennen nicht in islamischen Ländern. In Deutschland brennen die Moscheen, mashallah. Und warte mal die Zeit ab. Warte noch ein paar Jahre Hetzkampagne ab. Die Muslime wollen uns alle von innen fressen, kommen dies, das. Ja? Warte mal die Zeit ab. Ja? Ich rede für diese Leute jetzt. Der sagt dann zum Beispiel, ja, die Türken, hat mich einer getroffen im Aldi, ja. Hatte ich so eine schöne Form an, ne? Ja, sie wollen sich doch hier integrieren. Glaub mir, der weiß gar nicht, was Integration heißt. Integrieren? Vogel ist mein Name. Integrieren. Ja. Vogel! Ich muss was trinken. Das erzähle ich meiner Oma Else, dann bekommen sie aber Ärger. Jedenfalls, Integration. Die Türken, die haben sich hier nicht integriert. Integration, meine Herrschaften, ist ein zweiseitiger Prozess. Integration ist ein Geben und Nehmen. Wem man kein Gefühl gibt, sich integriert, wem man nicht willkommen heißt. Ja, und willkommen heißt nicht hier, wir haben das im Gesetz stehen, hier, bei unserem Buch hier, Gleichberechtigung. Das ist etwas, was auch von den Herzen kommt. Ich will jetzt nicht nur die Deutschen kritisieren, ich kritisiere auch uns. Wir haben uns oft genug kritisiert. Wir machen große Fehler. Ich sage zu jedem Jugendlichen, der solche Sachen macht, Leute abzieht, scheiß so und so, sagt, ich benutze das Wort jetzt nur, um das nachzusagen, was diese Leute sagen. Brüder, das ist eine richtige, schlimme Sache. Und jeder soll sich hier benehmen und soll wissen, jedes Fehlverhalten von ihm geht auf den Islam zurück, subhanallah. Dass wir auch wach werden. Aber gebe zurück zur Integration. Zweiseitiger Prozess. Nicht nur etwas, was im Buch steht. Hier, hallo, bei uns haben wir Gleichberechtigung. Ist etwas, was vom Herzen kommt. Ja? Wenn der türkische Arbeiter in seinem Kraftwerk arbeitet und wer von seinem Chef werden 20 türkische Arbeiter alle nur Ahmed genannt oder Mehmet, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass der sich nicht willkommen fühlt. Und komischerweise, wenn du viele Leute fragst, die genau diesen Punkt bringen, ich rede nicht über alle Deutschen, sondern viele, die genau sagen, die Türken, ja, dann sagen wir, dann waren die in der Türkei im Urlaub, sagen, ach, so nette Menschen, Gastfreundschaft, Essen. Aha, wieso kommst du mit den Türken da zurecht und mit Türken hier nicht zurück? Woran liegt das? Mal drüber nachdenken, das sind dieselben Menschen, oder? Da können wir nur sagen, wenn du mit den Türken nicht zurechtkommst, die in Deutschland wohnen, dann ist das, was Deutschland aus den Türken gemacht hat. Chalas, wenn du damit nicht zurechtkommst. Ganz einfach. Das als Beispiel. Wie gesagt, um zurück zu dem Punkt zu kommen, wir haben gesagt, der eine weiß gar nicht, was das heißt, dann sagt vielleicht jemand, ja, Zwangsheirat, wir waren bei der Zwangsheirat. Und ich sage, Zwangsheirat gibt es unter den Muslimen, ist aber im Islam verboten. Denn der Prophet s.a.w. hat was gesagt? إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ يُزَوِّجُ إِبْنَتَهُ فَيَسْتَبِرُ. Wenn jemand seine Tochter heiraten will, dann muss er sie fragen. Und deswegen sage ich jedem Vater hier, ja, der solche Gedanken im Kopf hat, du tust deiner Tochter keinen Gefallen und du tust dir keinen Gefallen und du wirst am jüngsten Tag gefragt werden, was du getan hast. Das nur dazu. Aber wo haben wir Zwangsheirat? In der Bibel. Ja, nicht wütend auf mich sein. Deuteronomium 25. Aber für Männer. Das heißt, der Mann, ja, wenn jemand verheiratet war, ja, und der Mann, der stirbt von der Frau, dann muss der Bruder diese Frau heiraten. Wenn er das nicht macht, dann muss er sich hinstellen. Und die Frau kommt an, vor allen Leuten, spuckt ihm ins Gesicht. Spuckt ihm ins Gesicht, ja. Zwangsheirat. Und daraus gibt es Strafen. An anderer Stelle, Deuteronomium 22, an anderer Stelle steht, ich kann kein Hebräisch, nur mir hat das jemand erzählt, der Hebräisch kann. Da steht, wenn eine Frau vergewaltigt worden ist, ja, dann muss der Mann dem Vater 50 Silberschekel geben und dann darf er sie ein Leben lang nicht mehr entlassen. Das ist in Deuteronomium 22, Kapitel 22, 22 bis 28. Das nur dazu. Ja, weil man kann immer so schön über die Muslime. Ja. Nur wenn es dann zurückgeht, dann sagt man, der böse Vogel, dieser böse Pierre-Vogel, der bringt die Sachen immer total aus dem Kontext raus. Kein Problem, guck doch mal nach hier, bitteschön. Wir haben die Verse genannt, nachlesen, nicht mich tadeln, sich selber tadeln. Und wenn man nicht mit dem zurechtkommt, was in der eigenen Bibel steht, dann muss man sich eine andere Religion suchen. Bring mir irgendwas vom Koran. Erzähl mir, der Prophet hat Aisha geheiratet, als sie jung war. Sag ich, Alhamdulillah. Das ist mein Prophet. Das ist der, an den ich glaube. Meinst du, du gibst mir eine neue Information über meinen Propheten? Sallallahu alaihi wasallam. Das nur dazu. Der Nächste sagt vielleicht, ja, aber bei euch im Islam, in Afghanistan, da dürfen die Frauen keine Lehrerin sein. Wir haben schon gesagt, wir reden über Islam, nicht über, was macht irgendjemand. Aber übrigens, hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht? Ich glaube, hier hat sich noch nie jemand Gedanken darüber gemacht, warum in Afghanistan es keine Schulen für Mädchen gab. Hat schon mal jemand Gedanken darüber gemacht? Noch nie. Und das hat auch nie jemand gesagt, weil im Islam ist es ganz klar erlaubt, dass eine Frau ja lernen kann und Lehrerin sein kann. Nur es ist einfach so, dass die sich Gedanken gemacht haben, dass eines der ärmsten Länder der Welt, wo auf jeden Lehrer 100 Kinder kommen und die meisten Frauen sowieso später zu Hause sitzen, damit die Männer erstmal was mitkriegen und die Wirtschaften alles wieder hochbringen können, dass erstmal nur die Männer zur Schule gehen. Das hört man natürlich nicht, ne, worum es geht. Das heißt nicht, dass ich jetzt in Schutz nehmen will für andere Dinge. Aber es geht nur um den einen Punkt. Aber wie gesagt, im Islam kann die Frau Lehrerin sein. Bei euch im Islam kann die Frau keine Lehrerin sein? Doch. Das ist, man muss anders formulieren. Die islamische Frau, die Muslimin, kann in Deutschland keine Lehrerin sein, wenn sie Islam praktiziert. Ja, haben wir gesehen. Oder? Oder? Haben wir gesehen, oder? Mit Kopftuch kann sie nicht in die Schule gehen. Aber die Nonne kann ruhig. Ist kein Problem, die kann ruhig in den Schulen unterrichten. Mashallah. Nein, wir sind die Besten, wir sind die Besten. Bei uns gibt es Freiheit, was, was? Bitteschön. Hier. Gibt es in Deutschland eine islamische Schule? Hä? Komisch, warum gibt es in Holland islamische Schulen, in England islamische Schulen, in den USA islamische Schulen, in Kanada islamische Schulen? Warum? Subhanallah. Seltsam, ne? Oder? Aber vielleicht liegt das auch an uns, weil sich hier leider keiner Gedanken darüber gemacht hat, wie er das machen kann. Aber im Islam kann die Frau Lehrerin sein. Und wer sich ein bisschen mit der islamischen Geschichte auskennt, der wird wissen, dass Aisha, radiallahu anha, die Frau des Propheten, die geliebte Frau des Propheten, die den Propheten geliebt hat, die mit ihm bis zum Ende geblieben ist, die die Religion nach dem Tod von ihm verteidigt hat, dass diese Frau 88 große Gelehrte des Islam ausgebildet hat. Und dass sie eine Spezialistin war in Mathematik zur damaligen Zeit und Medizin zur damaligen Zeit. Ha. Und wer sich ein bisschen auskennt, wird sehen, dass große Gelehrte wie Ibn Hajar al-Asqalani radiallahu anhu, rahimullah, dass die Frauen als Schuyukh hatten, dass damals viele Frauen gab in Hadith, die den Männern beigebracht haben. Natürlich nicht auf diese Art, ne? Klar, Sheka, Sheka, sondern auf vernünftige Art und Weise. Aber subhanallah, das gibt es. Aber wo ist es verboten, dass die Frau Lehrerin ist? Bibel. 1. Timotheus 2, Vers 11 bis 13. Dort steht Neues Testament. Dort steht, die Frau soll in Stille sein. Das heißt, das Mund halten. Ne? Dass eine Frau lehrt, erlaube ich nicht. Und über einen Mann herrscht, erlaube ich auch nicht. Frau Merkel. Sie sind bei der CDU, Frau Merkel. Aber okay, kein Problem. Das nur dazu, weil wie gesagt, so viele Vorurteile und wenn man dann jemandem erzählt, hier bitteschön, wird zurückgeschossen, ja, der Islam, dann ist auf einmal der Knockout, ja, der Vogel, was der alles erzählt. Bitteschön, 1. Timotheus 2, Vers 11 bis 13. Kann man nachlesen. Aber der andere, der fragt sich vielleicht, jemand, der nicht nur Konter geben will, weil es gibt viele Menschen in Deutschland, wir haben jetzt ein bisschen die Sache schwarz gemacht, es gibt viele Menschen in Deutschland, wir haben es gerade wieder gesehen, Alhamdulillah, ein Mädchen Muslime geworden, gestern eine Frau Muslime geworden, davor eine ganze Familie zum Islam übergetreten, dann im Internet, einer wird Muslim, dann ruft einer an, wird Muslim, ihr habt das vielleicht gesehen im Internet, da war die Krönung, es wären sehr viele Leute Muslime, sehr viele Leute machen sich Gedanken. Und es gibt vielleicht Leute, die sich wirklich aufrichtige Gedanken machen. Was ist der Unterschied? Der sagt sich, wie kommt es, dass ihr diese Sachen wie Beschneidung, kein Schweinefleisch und so weiter praktiziert und die stehen bei uns in der Bibel und wir praktizieren sie nicht und wir wissen nicht, dass ihr sie praktiziert. Das sind drei Fragen. Erste Frage, warum praktiziert ihr die? Zweite Frage, warum praktizieren wir die nicht, obwohl sie in der Bibel stehen? Und dritte Frage ist, warum wissen wir nicht, dass ihr die praktiziert? Warum man das nicht weiß, ist ganz einfach. Weil der Satan natürlich versuchen wird, die wahre Religion, ja, es gibt viele Religionen. Jede Religion sagt, wir sind der wahre Weg. Der Satan wird natürlich versuchen, die wahre Religion in das falsche Licht zu stellen. Indem er die Folger dieser Religion, die Anhänger dieser Religion anheizt, schlechte Dinge zu tun, damit ihr sagt, ja, ja, guck hier, die Muslime schlagen ihre Frauen und so. Ha. Und indem er das Bild des Islam verwischt. Insbesondere durch die Medien, beispielsweise. Insbesondere. Und deswegen weiß man nichts über Islam. Subhanallah, ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen, in so einem Magazin, ich weiß nicht mehr genau, was das war, Stern oder Spiegel. Hör mal, da waren in einem Bericht so viele Fehler und Entstellungen drin, unglaublich. Unglaublich. Subhanallah. Unglaublich, dass sowas hier in die Zeit kommt. Die Islamexperten. Oder dann bringt man irgendwelche Islamexperten vor, ja, die absolut nichts mit Islam zu tun haben. Ja, und dann ist klar. Dann lernt man natürlich von Islam. Und unsere Schuld, die praktizierenden Muslime, dass wir uns keine Mühe geben, die Leute richtig zum Islam einzuladen. Das ist der erste Punkt. Wie gesagt, wir zeigen auch immer mit dem Finger auf uns. Zweite Stelle ist, warum praktiziert ihr das nicht? Woher kommt das? Was soll ich zuerst machen? Warum praktizieren wir das oder ihr nicht? Warum praktiziert ihr das nicht? Also der Christ, warum praktiziert er das nicht? Woher will er die Bibel haben? Woher will er die Antwort haben? Bibel oder Koran? Machen wir erstmal aus der Bibel. In der Bibel steht, Matthäus 5, Vers 16, dass Jesus gesagt haben soll, Jesus soll gesagt haben laut Bibel, denkt nur nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz, das heißt, was die vorigen Propheten gebracht haben, Hände waschen, ne, bevor man betet, waschen und kein Schwein verletzen. Denkt nur nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu abrogieren, zu verändern. Ja? Denkt das nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um es zu verändern, sondern um zu vollenden. Aha. Komisch. Warum sagt denn jetzt jeder, ja, die Juden dürfen kein Schweinefleisch essen, steht im Alten Testament, aber die Christen nicht. Ja, woran liegt das? Dann sagt er, ja, okay, mit Schweinefleisch ist klar, früher gab es keine Kühlschränke und so. Hey. Aber in der Bibel steht nicht, ihr dürft kein Schweinefleisch essen, weil kein Kühlschrank ist da. Dann steht, ihr dürft kein Schweinefleisch essen, weil es ein Spaltfuß ist, aber kein Wiederkäuer. Aber davor steht, der Hase ist ein Wiederkäuer. Jedenfalls, dann sagen wir ja, okay, was ist das für eine Begründung? Kein Kühlschrank. Als Adam die falsche Frucht gegessen hat vom falschen Baum, ja? Warum hat Gott ihn für diese Sünde aus dem Paradies herausgebracht? Warum? Wegen der Frucht? Die Frucht macht Gott nichts aus, sondern weil er ungehorsam war. Adam hätte auch nicht sagen können, ja, weißt du Gott, aber heute haben wir Kühlschränke für den Apfel. Subhanallah. Es geht um das Gehorsam. Wir sagen, okay, Schweinefleisch und so weiter, haben die Juden praktiziert. Jesus sagt, kein Gesetz wird sich ändern. Und dann sagt er noch, als richtige Drohung, und wer auch nur das kleinste Gesetz verändert, und sagt er es in Folge von ihm, wer auch nur das kleinste Gesetz ändert, laut Bibel, der wird der Kleinste genannt werden, vom Himmelreich aus. Sinngemäß übersetzt. Der Kleinste, wer nur ein einziges Gesetz verändert, wird der Kleinste sein. Jesus. Jetzt schlagen wir ein paar Kapitel weiter. Dann kommen wir zu den Briefen vom Apostel Paulus. Wir fragen, Schweinefleisch essen, wer hat gesagt, kann man ruhig? Paulus. Gebet, so, so, was nachher kam. Und so weiter und so fort. Schweinefleisch, Gebetswaschung, diese ganzen Sachen. Alles abschaffen. Paulus, 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 Paulus. Alles. Er sagt, laut seinem Buch, Jesus hat uns mit seinem Tod vom Fluch des Gesetzes befreit, sodass wir brauchen uns nicht mehr an diese Gesetze, an den großen Teil davon, diese Reinheitsgesetze so zu halten. Subhanallah. Jesus sagt, wer auch nur ein einziges Gesetz verändert, der wird der Kleinste genannt werden. Was ist mit jemandem, der alles auslöscht? Was sagt jetzt die Bibel dazu? Was sagt der Koran dazu? Der Koran sagt ganz eindeutig, dass die Botschaft verstellt wurde. Er sagt, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ Wehe denen, die das Buch mit ihrer eigenen schreiben. ثُمَّ يَقُلُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Und dann sagt dieses von Gott, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. So. Jetzt die Frage, wie? Die Frage war gewesen, warum praktizieren wir das nicht? Wir haben schon gesagt, ist alles verändert worden. Jetzt die Frage, warum praktizieren wir Muslime das? Weil wir Muslime sagen, dass vor 1400 Jahren der letzte Prophet an alle Menschen gesandt worden ist. Als Barmherzigkeit für die Menschen. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ sagt Allah im Koran. Wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Welt geschickt. Und dieser Prophet kam mit einer Aufgabe. Die Menschen zu Gott zu rufen. Die Menschen zur Religion aller Propheten zu rufen. Allah sagt im Koran, zu den Leuten des Buches, Juden und Christen, Ya Ahlal Kitab, kad ja'akum Rasuluna, yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukfuna min Kitab. Unser Gesandter, o ihr Leute des Buches, Christen, Juden, ist nun zu euch gekommen, um euch vieles von dem, was ihr verdeckt habt, aufzudecken. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Vieles zu übergehen. كَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ nurun wa kitabun mubin. Von Allah ist nun ein Licht und ein deutliches Buch herabgekommen. Yahdihi Allah min ittaba ridwan wa subul as-salam. Damit, mit diesem Buch, mit dem Koran, führt Allah die Menschen auf den, die seinem Wohlgefallen von auf die Wege des Heils. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, und führt sie von den Dunkelheiten ins Licht. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, und führt sie zu einem geraden Weg. Das ist die Antwort. Das ist eine der Aufgaben des Propheten, die Religion auf den richtigen Kern zurückzubringen. So, jetzt wissen wir, zwischen Islam und Christentum, alhamdulillah, gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir sagen, wir glauben an einen Schöpfergott und so weiter. Aber um herauszufinden, was ist der wahre Weg, müssen wir uns nicht auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren, weil dann sind ja gerade die Unterschiede für uns sehr entscheidend. Jetzt fragt man sich, und deswegen möchte ich auf die Hauptunterschiede eingehen, jetzt fragt man sich, wie kommt es überhaupt zu den Unterschieden? Und das ist der erste Unterschied. Das ist der erste Unterschied. Wie kommt es zu den Unterschieden? Wir sagen, wie wir eben schon gesagt haben, Sure 2, Vers 79, dass das Buch verändert wurde. Und dass der Koran gesandt wurde, Sure 4, Vers 48, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ مُصَدِّكًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْنِكَ مُحَيْمِنًا عَلَيْهِ. Wir haben zu dir das Buch herabgesandt, den Koran, als das zu bestätigen, was hiervon richtig ist, وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ, und Wächter darüber. Das heißt zu sagen, was ist nicht korrekt. Deswegen sagen wir, in der Bibel sind Dinge entstellt worden von den Heiligen Schriften. Jetzt wird jemand sagen, und natürlich von der christlichen Sicht her, von der klassischen christlichen Sicht, der geht das nicht. Von der klassischen christlichen Sicht ist das das Wort Gottes. Wenn ihr jetzt sagt, es ist verändert worden, ja, dann gibt es natürlich heute sehr viele, die sagen, ja, es ist verändert worden. Aber er muss sich darüber im Klaren sein, was bedeutet das? Wenn er sagt, das ist verändert worden, wie kann Gott von dir verlangen, einem Buch zu folgen, wo du sagst, es ist verändert worden? Von Menschenhand, ungewollt. Wie kann das Gott von dir verlangen? Stell dir vor, und dann hat man oft, dann sagt jemand, wir haben es auch auf unserer Seite gehabt mit dem Herrn Schröder. Er sagt, ja, sind Sachen verändert worden, sind Fehler reingekommen, kommen Widersprüche rein, aber die sind ja nicht wesentlich. Die sind nicht wesentlich? Woher willst du wissen, dass die wesentlichen Sachen nicht verändert wurden? Hä? Und außerdem werden wir gleich zeigen, dass auch in den wesentlichen Unterschieden einige Sachen reingekommen sind. Das heißt, und jetzt muss sich jeder darüber fragen, ja, wenn wir solche Punkte finden, muss man dieser Religion folgen. Und man muss vielleicht als allererstes mal wissen, was ist Christentum überhaupt? In der Nussschale zusammengefasst. In der Nussschale zusammengefasst, und viele Christen werden gleich sagen, hey, der hat ja keine Ahnung hier, was labert der da, ne? Das ist gar nicht so Trinität, Erbsünde und so, das gibt's ja gar nicht, ja? Ich habe mich extra bewaffnet, ja? Kleiner Katechismus. Das heißt, falls jemand sagt, die Kirche sagt das nicht, ja? Und hier habe ich auch noch reformierte Kirche, katholische Kirche, lutherische Kirche, ja, die ganzen Wörter, also wo die ganze Akida, die Glaubenslehre definiert wird, ja. Das heißt, weil ich kenne es schon, wenn ich sage, je Christen glauben daran, dass Jesus Gott ist, dann kommen dann immer welche, hör mal zu. Ich habe die Konfirmierung mit, ich habe die Firmung mitgemacht. Ich war auf einer christlichen Schule gewesen, Jesus ist nicht Gott. Das ist totaler Quatsch, das ist eine Lüge, was du erzählst. Bitte schön, wir haben die Bücher hier. Bei Diskussionen sind wir gerne bereit nach dem Vortrag. Auf jeden Fall, im Christentum ist es so, dass man daran glaubt, dass der erste Mensch Adam eine Sünde begangen hat. Ich werde das gleich noch illustrieren. Der erste Mensch Adam hat eine Sünde begangen und dadurch kam die große Trennung von Gott. Im Prinzip kam die Erbsünde, Römerbrief 5, Apostel Paulus, ja. Wir haben eben schon gesagt, Paulus hat alles verändert. Apostel Paulus schreibt in der Bibel, nicht Jesus, sagt Römerbrief 5, durch die Sünde von einem einzigen Menschen wurden alle Menschen schuldig gesprochen. Das heißt, Adam hat die Sünde begangen, das ist der Vers für die Erbsünde. Diese Sünde vererbt sich weiter. Nee, das ist gar nicht so, kommen wir gleich zu. Dann, durch die gute Tat eines einzelnen Menschen, das heißt, dass Jesus kommt und stirbt für die Sünde der Menschen, werden alle gerecht gestorben, die was machen? Römerbrief 6, die sich auf den Tod von ihm taufen lassen. Und dran glauben. Die den Opfertod von ihm annehmen. Und wer ist Jesus? Jesus ist Gott. Warum? Weil für das Opfer, für die Sünden aller Menschen, kann nur das perfekte Opfer gelten und das kann nur Gott selber sein. Ja? Verstanden? Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Also, Adam hat eine Sünde gemacht, die Sünde wurde an alle Menschen weitervererbt, beziehungsweise die Fähigkeit, Sünden zu machen. Du kannst nur losgesprochen werden von deinen Sünden, wenn du daran glaubst, dass Gott dann, tausende Jahre später, nach Adam, selber gekommen ist im Fleisch, das Wort wurde Fleisch, ja. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch, ja. Ist zum Fleisch geworden, ist als sein Sohn Jesus auf die Welt gekommen und hat sich für die Sünden der Menschen geopfert. Ich illustriere das, weil du hast mich schon immer nicht verstanden. Ich kann es gut verstehen. Beispiel, ja, du hast vor dir 10 Mörder, ja? 10 Mörder, ja? Wir geben jetzt ein Gleichnis. Und Gott ist der Richter. Jetzt sagt Gott, okay, ihr Mörder, ihr habt alle den Tod verdient. Ja, ihr habt einen Mord begangen, ihr habt alle den Tod verdient, aber ich liebe euch. Weil die sagen, Gott hat aus Liebe die Menschen dann so geschickt. Und deswegen, eure Schuld übernimmt jemand anders und dann kommt der Sohn, aber der Sohn ist Gott selber und der Sohn stirbt dann für die Sünden der Mörder. Ja? Das heißt, der übernimmt die Schuld. Verstanden jetzt? Alhamdulillah. So, das heißt, und dann bringe ich noch ein anderes Beispiel, dass man das richtig versteht, ja? Und das habe ich nicht ich gebracht, das haben christliche Missionare in einem Buch gemacht. Ein islamischer Name, so und so, findet Jesus. Und dann haben sie dieses Beispiel gebracht. Deswegen stehen hier Beispiele. Die haben gesagt, stell dir vor, da ist ein König. Und der König, dem wurde etwas aus dem Schloss geklaut. Und dann sagt der König, wer das geklaut hat, der kriegt 100 Peitschenhiebe. Und dann stellt sich nachher raus, dass derjenige, der es geklaut hat, der Dieb, seine eigene Mutter gewesen ist. Und dann sagt der König, ich liebe meine Mutter, aber die Strafe muss durchgezogen werden. Und dann lässt er sich selber auspeitschen. Das ist das, was christliche Missionare als logisches Beispiel gebracht haben. Logisches Beispiel. Erstmal, wenn das Gerechtigkeit sein soll, dass jemand anders bestraft wird, das ist absolute Ungerechtigkeit. Für jeden Menschen, der auch nur ehrlich zu sich selber ist. Zweite Sache ist, dann fragen wir, okay, die Strafe von dem König war jetzt, weil die sagen, der Gott muss ja gerecht sein, der kann die Sünde nicht einfach so vergeben. Die Strafe muss durchgeführt werden. Ja? Wir sagen, nee, die Sünde, die schadet Gott gar nicht, Gott kann die Sünde so vergeben. Weil Gott bestraft aus Gerechtigkeit, aber vergibt aus Barmherzigkeit. Okay, jetzt, der Islam sagt, wir sagen, dass diese Unterschiede nur dadurch zustande kommen oder dadurch aufgetreten sind, dass Menschen diese Botschaft entstellt haben, die originale Botschaft, und dass die originale, unentstellte Botschaft vom Propheten Mohammed wiedergekommen ist, zurückgekommen ist. Mit dem Kern der Botschaft, diene Gott alleine und vermeide die Anbetung der falschen Götter. Bete den Schöpfer an unter Ausschluss der Schöpfung. Das ist der Kern der Botschaft. Nun haben wir gesagt, die 5 großen Unterschiede zwischen Islam und Christentum. Und wir haben gesagt, was ist, wenn wir in jedem Punkt davon einen Widerspruch in der Bibel finden? In jedem Punkt. In jedem Punkt, den der christliche Glaube vertritt, wenn wir da, in jedem Punkt, wo der christliche Glaube, in den großen Punkten, wo der christliche Glaube dem islamischen Glauben widerspricht, dass wir dort auch einen Widerspruch in der Bibel finden. Wäre das nicht ein Zeichen dafür, dass hier wirklich etwas verändert ist? Als allererstes, was wir sagen ist, der erste Punkt ist die Autorität der Bibel. Für einen klassischen Christen ist die Bibel die Autorität, das Wort Gottes unentstellt. Es werden einige Beweise dafür herangebracht. Wir sagen, ist die Bibel wirklich ein Buch, auf das man sich 100% verlassen kann? Das heißt, Satz für Satz. Wir glauben, dass in diesem Buch viele Weisheiten drinstehen. Wir achten dieses Buch. Wir glauben, dass wir lesen dieses Buch nicht auf der Toilette, weil wir dieses Buch respektieren. Wir legen dieses Buch nicht auf den Boden, aber wir fragen, weil wir wissen, dass hier Dinge drin sind, die von Gott gekommen sind. Auch wenn es natürlich jetzt übersetzt ist. Aber wir haben Respekt vor diesem Buch. Für das, was Gott, von der Wahrheit, die von Gott enthalten ist. Aber wir sagen ganz deutlich, dass der Koran gekommen ist. Und das ist unser fester Glaube. unsere feste Überzeugung, die Wahrheit. Sure 4, Vers 48. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Wir haben zu dir das Buch herabgesandt, als ein Bestätiger für das, was vor dir herabgesandt wurde vom Buch, von der Wahrheit. Und Muhaimin alayh, als ein Wächter darüber, was ist richtig, was ist falsch. Jetzt schauen wir, ist es wirklich so, dass Dinge darin verändert wurden? Ist es wirklich so?